Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, München hat den großen Vorteil des Föhns. Das heißt, wir schwelgen hier seit ein paar Tagen wieder in Frühlingstemperaturen. Und ja, es ist wirklich warm. Bei mir gerade Mittwoch, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 0.40 Uhr. Ich nehme den Podcast heute schon auf, weil ich weiß nicht, wie es mir morgen gehen wird. Und nein, es ist nicht schlimm. Ich lasse mir morgen ein Tattoo stechen. Kann man von Tattoos halten, was man will. Seit ich das ein bisschen erzählt habe, dass ich das vorhabe, habe ich die unterschiedlichsten Meinungen dazu gehört. Hat mich aber irgendwie auch zu dem heutigen Podcast-Thema inspiriert. Warum wir vermeintlich immer alles falsch machen. Das war irgendwie so ein Gedanke, der da bei mir hochkam. So ein Tattoo kann man ja nicht so von heute auf morgen machen lassen. Ja, also zum einen muss man natürlich irgendwo, denke ich, bei mir war es zumindest so, ist es so ein Findungsprozess. Ich wollte das auch schon machen in meiner Zeit als Schriftsteller, als ich so meine Auszeit genommen habe beruflich und geschrieben habe, ja, was dann kein Beruf mehr war, sondern Berufung. Da ging es mir damals aber auch nicht mehr so gut. Dann kam Corona. Dann hatte ich vor zweieinhalb Jahren, jetzt sind schon fast zwei, drei Vierteljahre, diesen schweren Unfall, hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und jetzt war es irgendwie soweit. Aber man geht ja jetzt nicht her und sagt, hier, stich mir mal ein Tattoo. Man muss ja erst mal das richtige Studio finden. Und die Terminvorlaufzeiten sind brutal für jemand, der ungeduldig ist, wie mich. Gar nicht schön, ja, weil ich natürlich schon dachte, ich gehe da hin und dann komme ich morgen und dann wird das gemacht. Nein, irgendwie, ich glaube, es waren 7 Wochen Vorlaufzeit. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit. Aber warum ich es erzähle, ich habe von vielen Leuten gehört, boah, super, geil, cool, was lässt du machen, zeig mal, boah, mega. Aber ich habe auch von ganz vielen gehört, echt jetzt? Wirklich? Du weißt aber schon, dass das dann für immer ist. Und das Geilste war wirklich, den Spruch habe ich fast schon gefeiert, wirklich in deinem Alter? Ich dachte mir, fick dich. Ja, ist aber irgendwie so eine Sache, die sich so durch, denke ich, bei vielen Menschen durchs Leben zieht. Dieses Permanente von außen, man macht es immer falsch. Niemals richtig, im besten Fall ein bisschen verkehrt, aber meistens einfach falsch. Und das ist mir da wieder so richtig aufgefallen, als mir so jeder erzählt hat, nicht jeder, aber die Leute, die es mir erzählt haben, warum ich das auf keinen Fall mache. Das ist ungesund und man kann allergischen Reaktionen drauf kriegen und es geht nie mehr weg und in deinem Business kannst du doch nicht tätowiert sein und so weiter und so fort. Ich meine mal abgesehen davon, dass es meine Sache ist und mir es eigentlich scheißegal ist, aber es rührt einen immer so ein bisschen, es rührt immer so ein bisschen was in einem auf, wenn solche Sprüche kommen. Und jetzt ist es ja nur ein Tattoo und das ist ja irgendwie auch so eine Freizeitgestaltung. Aber ich beobachte das eigentlich schon immer, seit ich angefangen habe zu arbeiten, also vor 35 Jahren, dieses Permanente, das musst du so machen. Ich rede jetzt mal diesmal gar nicht davon, das habe ich ja auch schon öfter mal als Thema gehabt, dieses Ja, aber, ne, und dann so diese ganzen Problematiken, die man sieht. Das ist so eine Sache. Aber was genauso schlimm ist, sind diese Menschen, die einem pausenlos meinen, sagen zu müssen, man muss es anders machen. Die sagen noch nicht mal, ja, deine Idee wird nicht funktionieren oder wer weiß, ob du damit Erfolg hast und denkst du wirklich, dass du damit was verdienst? Die meine ich gar nicht. Ich meine diesmal wirklich dieses, du machst es falsch, du musst es anders machen. Und das ist was, was, finde ich, weniger auffällt als dieses Pessimistische, dieses zu versuchen, boah, ja, und wirklich, und meinst du, und willst du jetzt echt dich selbstständig machen, boah, willst du jetzt echt mit der oder dem zusammen sein, oder willst du jetzt echt, egal was, ja, so dieses, lass es lieber. Ja, das hatte ich ja auch schon mal thematisiert, dieser Gruppeninstinkt, andere davon abzuhalten, irgendwas zu ändern. Aber das ist nicht das Thema. Und das, dieses, du machst es falsch, du musst es anders machen, ist viel subtiler. Weil wenn ich jemand sage, ich habe folgende Idee, ich habe folgendes Konzept, ich mache jetzt das und das und er sagt, ah ja, meinst du wirklich, dass das funktioniert? Das ist so eine Sache, da setze ich mich nur damit auseinander, könnte der recht haben? Ja, nein. Ja, und dann macht man meistens trotzdem weiter. Aber so dieses, du machst es falsch, das ist so, das geht so viel mehr unter die Oberfläche und das bremst einen noch viel mehr aus, als man meistens denkt. Weil es sagt einem ja niemand, das, was du prinzipiell hier als, egal was du machst, ist schlecht, du machst es nur falsch. Und das ist so ein Gefühl, das ich hatte, ich hatte jetzt auch, glaube ich, schon mal erzählt, über 35 Jahre bis heute teilweise immer noch habe, dass ich mir erstmal von Leuten irgendwie mir denke, boah, ich mache das nicht so gut wie die. Und es war zum Beispiel, als ich dann beschlossen hatte, Bücher zu schreiben. Da gab es natürlich die, die gesagt haben, ja, ein Buch schreiben, was soll denn das? Das kauft ja keiner, damit verdient man doch nichts. Das war so die eine Sache. Aber das andere, das waren die, die gesagt haben, du machst es falsch. Ich weiß noch so, wo ich zuerst mal so mit dann, ich bin dann so im Internet rum und dann in so Foren rein und habe so mit ein paar Leuten gesprochen. Und so die Frage, die immer kam, ja, hast du denn schon mal ein Skript dazu geschrieben? Ich dachte mir, ein Skript für ein Buch? Ich schreibe halt ein Buch. Nee, also du musst erst mal ein Skript machen. Du musst es erst mal so in den Rahmen fassen. Dann dachte ich mir, boah, fuck, da habe ich gar keinen Bock dazu. Habe ich mich aber nicht getraut zu sagen. Ja, ich dachte dann, ja, ich schreibe trotzdem einfach mal. Ich habe zwei Testkapitel jemand gegeben, der in meinem Ansehen riesengroß war. Eine Germanistin und Lebenserfahrung, schon so ein bisschen eine ältere Dame. Und da habe ich zwei Kapitel gegeben. Ich dachte mir einfach mal so, der erste Test, was hältst du davon? Die hat sich hingesetzt, es waren nicht mal zwei Kapitel, das war weniger. Fällt mir jetzt gerade so auf, wenn ich es erzähle, weil ich habe mich damals so gewundert, das war irgendwie vom Umfang her, dass man es vielleicht in 15 Minuten maximal braucht, um es zu lesen. Und die hat mir 2 Stunden was dazu gesagt. Die hat jeden Satz auseinandergenommen und hat zu jedem, das musst du anders und das musst du so formulieren und dies und jenes. Und dann hat sie mir lächelnd das Manuskript hingeschoben und hat mich so angelächelt und hat gesagt, überarbeitest das nochmal, gell? Ich habe mir gedacht, scheiße. Das hat mich so richtig runtergezogen. Ich habe dann nach einer Weile mir gedacht, nö, ich habe keinen Bock, das zu überarbeiten. Ich schreibe einfach die nächsten Kapitel. Das Buch wurde so geil erfolgreich. Ich habe so viel positive Bewertungen dafür gekriegt von Leuten, die es so gefeiert haben. Die Geschichte, die Erzählweise, die Story an sich, die Bilder, die sie da hatten. Es war richtig geil. Aber eigentlich hätte ich den ganzen Mist nochmal überarbeiten müssen, hätte ich auf die gehört. Aber ich hatte lange das Gefühl, ich mache es nicht richtig. Und andere Schriftsteller haben erzählt, ja, du musst, wenn du es geschrieben hast, dann legst du das erstmal so einen Monat in die Schublade und dann überarbeitest du es nochmal, aber so richtig. Da musst du nochmal komplett alles umschreiben. Und ich dachte mir, nein, ich will das nicht. Aber ich dachte lange Zeit, ich mache das falsch. Ja, beim zweiten Buch dachte ich immer noch, oh, die machen das alles so professionell, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die einfach nur sehr viel Zeit hatten und selber gar nicht so viele Bücher verkauft haben, wie ich eigentlich dachte, weil sie doch so viel besser waren als ich. Und das setzt sich so in vielen Dingen fort. Schon öfter haben mir Leute erzählt, wie du schickst deinen Kunden nicht jedes Jahr Weihnachten Weihnachtskarten. Da sag ich, ja, hätte ich viel zu tun, weil in 35 Jahren sind das ganz schön viele. Brauche ich eine eigene Poststation. Ja, also ich schicke das jedes Jahr. Du musst ja Kundenbindung machen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin in einer Branche, wo Kundenbindung nicht wirklich großartig relevant ist, weil ich würde mal sagen, 95% meiner Kunden in 35 Jahren haben einmal mit mir zusammengearbeitet und nicht, weil ich so schlecht war, sondern was einfach branchenbedingt ist, dass man da nicht 100-mal zusammen irgendwie was macht. Und ich habe mir dann so gedacht, boah, ja, aber die machen sich da schon Arbeit und ich mache es ja eigentlich nur nicht, weil ich eigentlich zu faul bin. Wahrscheinlich, dachte ich mir, wäre der Grund. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, mein Optiker schreibt mir jedes Jahr, falls Sie zuhören, Grüße gehen raus. Ich meine das jetzt nicht böse. Meine Versicherung, ich weiß nicht noch, zig Firmen, ich kriege immer ganz viele Weihnachtskarten jedes Jahr. Und viele machen sich tatsächlich die Mühe, die auch noch per Hand zu unterschreiben. Also man sieht wirklich, das ist jetzt nicht gedruckt, das ist ein Kugelschreiber oder ein Füller. Füller hat natürlich sehr viel Stil. Beeindruckt mich dann auch. Ich denke mir, krass, jetzt haben die da 400, 500 solche Karten verschickt. Vielleicht auch 1000, ich weiß es nicht. Und ich fliege da einmal drüber und dann, damit ich mein schlechtes Gewissen nicht zu groß ist, lasse ich sie noch ein, zwei Tage auf dem Schreibtisch liegen, dann schmeiße ich sie in den Papierkorb, weil eigentlich berührt es mich nicht, weil ich denke mir, so dicke sind wir nicht. Gratuliere doch lieber Leuten, ja, die dir nahe stehen und jetzt nicht irgendeinem vermeintlichen Kunden, der alle 3 Jahre bei dir mal eine Brille holt. Nur als Beispiel jetzt. Das mache ich auch weiterhin, falls sie zuhören. Aber lange Zeit dachte ich, boah, die machen das alles so professionell, die schicken da Weihnachtskarten raus und dann fragt mich der Nächste, mit was für einem Kundenmanagementsystem arbeitest du denn hier in deiner EDV? Und ich habe so gesagt, ja, eigentlich mit keinem. Wie mit keinem? Sage ich, ja, ich habe da ein eigenes System, das funktioniert wunderbar. Ja, du brauchst deine Software, sonst, das kann ja sonst gar nicht funktionieren. Und ich dachte mir, boah, ja, die haben so eine geile, fette Software am Start und ich nicht. Und ich bin eigentlich zu faul, mich da einzuarbeiten, dachte ich. Aber es gibt so viele Punkte, wo wir immer irgendwie denken, boah, die machen das so geil, die anderen. Das ist der Hammer und boah, und das müsste man wahrscheinlich auch machen, damit man noch erfolgreicher ist. Podcast ist auch so ein Thema. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat auch einen Podcast. Und dann sagt der zu mir, mit was für einem Teleprompter arbeitest du denn? Weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Teleprompter ist. Ich glaube, heute ist, naja, doch, ist auch immer noch modern. Also das ist, wer es nicht weiß, mit dem Begriff nichts anfangen kann, ist nicht schlimm. Das ist so ein Kasten, den hat man so im Blick und da läuft dann der Text durch. Und zwar so, dass man das schön flüssig lesen kann und dadurch, dass dieser Teleprompter so angebracht ist, dass man zum Beispiel Nachrichtensprecher haben Teleprompter, ne? Wenn sie nicht vom Zettel ablesen, ich weiß gar nicht mehr, ich schaue immer keine Nachrichten im Fernsehen mehr, früher haben die ja irgendwie mal so von Zetteln abgelesen und die dann immer so schön zur Seite gelegt und dann die nächste Seite und die nächste Seite, das ist übrigens was, was mich extrem triggert, dieses, ich weiß nicht, wie viele hunderte Notartermine ich in meinem Leben beigewohnt bin. Und da sitzt man dann immer und dann liest er da die erste Seite vor und dann legt er die zur Seite und dann liest er die nächste und man sitzt so da und man kennt es ja auswendig nach den Jahren und es gibt Notare, die dann auch noch gerne mal so 15, 18 Seiten Verträge machen und dann noch eine Seite und noch eine Seite, oh, furchtbar. Erinnert mich immer an die Nachrichtensprecher. Ich habe aber inzwischen sehr viele, sehr gute Notare, die sich mit 8 Seiten begnügen, das feiere ich ohne Ende. Aber ein Teleprompter, da kann man also einfach so ablesen, da muss man nicht irgendwie in Papieren blättern und dann sagt er, was benutzt du denn für einen Teleprompter für deinen Podcast? Dann sage ich, keinen. Wie keinen? Dann sage ich, ich habe keinen Teleprompter. Ja, sagt er, liest du das dann vom Papier ab? Das hört man doch dann rascheln. Dann sage ich, nee, ich lese das nicht vom Papier ab. Ja, wie machst du das dann? Dann sage ich, naja, ich öffne meine Software, mit der ich hier den Podcast aufnehme und dann klicke ich da auf Aufnahme und dann rede ich. Ja, aber du musst ja ein Skript haben. Nein. Ja, aber ohne Skript, also das ist ja dann nicht komplett perfekt. Ich denke mir, boah, ja, der macht es halt einfach besser als ich, ne? Professioneller und ich bin nicht wieder zu faul, dass ich kein Skript schreibe erstmal und das dann vielleicht auch noch in Teleprompter einlese und dann da vorlese. Ich weiß es nicht, ob es nur zu faul ist. Ich dachte es dann oft und hier habe ich es dann auch erstmal so gedacht und ich dachte auch wieder, ja, der macht es halt professioneller als ich, bis wir dann so über die Hörerzahlen gesprochen haben und ich mir dachte, ups, okay, dann ist dein Teleprompter ja aber auch gar nicht so viel wert bei den Zahlen, weil ich habe keinen Teleprompter und mich hören dann doch wesentlich mehr. Also es ist vielleicht doch nicht so verkehrt, wie ich es mache. Auch so dieses Thema Kaltakquise zum Beispiel. Ich liebe Kaltakquise, das habe ich auch immer schon. Ich habe angefangen, irgendwann mal noch als Schüler und als Student, hatte ich ja mal erzählt, Kundenakquise aus Telefonbuch, wie so ein Broker. Ich fand das so geil, ich habe das so geliebt. Und alle, die da mit mir damals anfingen, die haben ja dann alle sehr schnell wieder aufgehört, weil niemand mag gerne Kaltakquise. Die Leute hassen das. Ja. Also egal, mit wem ich rede, jeder sucht immer nach irgendwelchen Wegen, wie komme ich an Kunden, ohne dass ich Kaltakquise machen muss. Ja, und ich bin so ein Gestörter. Ich mag das. Nicht, dass es einfach ist und nicht, dass ich jetzt dauernd am Telefon sitze, mich drum schlage, dass ich endlich wieder jemand anrufen darf. Ich muss mich da auch jeden Tag überwinden. Aber ich weiß auch, wie geil es ist, wenn man dann damit Umsatz macht und Termine macht. Und da gibt es ja auch dann so große Diskussionen. Ja, ich habe ja so ein Team, die telefonieren für mich, erzählen mir dann viele. Und da habe ich ja so einen Gesprächsleitfaden ausgearbeitet. Was hast du denn für einen Gesprächsleitfaden? Ich habe keinen. Wie, du hast keinen? Sage ich, nee, ich habe keinen. Gesprächsleitfaden funktionieren nicht. Ich weiß, das ist zum Beispiel ein riesen Streitthema. Es gibt so diese Fraktionen, die sagen, ohne Gesprächsleitfaden kann niemand akquirieren. Ich sage, das stimmt, wenn er fremd ist. Also wenn es einfach hier ein Setter oder ein Closer ist, die ans Telefon gesetzt werden, hier ist die Kundenliste, ruft die an, denen muss ich einen Leitfaden geben. Und da kommt genauso wenig dabei raus, wie wenn ich ihnen keine gebe, nämlich meistens nichts, weil die meistens einfach nicht können. Und wenn man es kann, dann redet man mit den Leuten, mit denen ich habe natürlich ein Gerüst, wenn ich Kundenakquise mache, aber das ist einfach nur die ersten drei Sätze. Und dann muss ich einfach spüren, was ist das für ein Mensch, was will der, was braucht der, was braucht der nicht, wie möchte der, dass man mit ihm redet. Und dann muss ich mich darauf einstellen können, das kann ich mit dem Gesprächsleitfaden nicht. Das ist zu statisch. Aber auch da dachte ich viele Jahre, wenn ich immer wieder irgendwo Videos dazu gesehen habe oder irgendwelche mit Leuten gesprochen habe, die mir alle immer eingeredet haben, ja, also wenn du keinen richtigen Leitfaden hast, dann kriegst du auch nicht genug Termine. Und das sind alles so Sachen, die ziehen sich immer so durch. Du machst es immer falsch. Ja. Ah, du trainierst. Ja, wie trainierst du denn? Ach, wie? Ach, du machst 4 Sätze mit 12 Wiederholungen? Nee, nee, du musst 3 Sätze machen und nur mit 8 Wiederholungen. Und du musst dieses machen, du musst jenes machen. Und ich meine jetzt gar nicht, Sie kennen meinen Lieblingsspruch, einen Scheiß müssen Sie. Aber das ist in der Regel immer darauf bezogen, man, du musst dich noch um das kümmern, um jenes. Aber jetzt geht es hier immer um dieses, du machst es einfach immer falsch. Und wir lassen uns das einreden, wir lassen uns verunsichern, weil wir denken, boah, die sind professioneller, die sind besser, die sind erfolgreicher. Die haben wahrscheinlich recht. Und selber, warum macht man es nicht perfekt? Warum macht man sich bei vielen Dingen nicht die Mühe? Schaue ich mir Videos an von irgendwelchen Unternehmern, die erzählen, ja, ich mache hier jeden Tag dieses und ich mache das. Und ich denke mir, boah, krass, hier, der sitzt jetzt da in seinem Video, der hat sich jetzt gerade was zu essen gemacht, nimmt das Essen mit an den Schreibtisch, bearbeitet seine E-Mails und nebenbei nimmt er noch einen Telefonanruf an. Und ich, wenn ich esse, dann liegt mein Handy einfach auf meinem Schreibtisch und ich esse an einem Esstisch. Und wenn in der Zeit jemand anruft, dann kriege ich es gar nicht mit. Wahrscheinlich, weil ich faul bin, denke ich dann immer. Weil ich einfach nicht diese Professionalität habe. Ich habe das wirklich jahrzehntelang immer wieder gehabt. Ich habe heute noch Geschäftspartner, die waren schon ein gutes Stück älter, als ich anfing. Die sind jetzt natürlich auch ein gutes Stück älter und die reden mir heute immer noch ein, das musst du anders machen und aha, und die erklären mir dann den Markt und die erklären mir, wie man es machen muss und die erklären mir, wie es läuft und ich fühle mich dann immer so, als wäre ich 25 und hätte vorgestern mein Gewerbe angemeldet und denke mir, ich kann denen jetzt gar nicht wirklich erzählen, wie es ich mache, weil wenn ich denen echt erzähle, wie es ich mache, da lachen die mich aus, die kippen hinten über und sagen, es kann ja nicht funktionieren, du machst es ja komplett falsch. Und das ist unsere Umwelt. Und ich rede jetzt diesmal nicht von den Leuten, die neidisch sind und die nicht wollen, dass es funktioniert, egal was wir machen, weil sie es selber nicht haben und sie wollen verhindern, dass wir es kriegen, das ist das eine. Ich rede wirklich von den Leuten, die uns einfach nur sagen, du machst es falsch und die machen es, die sagen, ich mach's richtig, du machst es falsch und so kann es ja nie so richtig gut werden, weil du musst dies, das, jenes machen. Und dann sitzen wir da, ich zumindest, lange Zeit und dachte mir, what the fuck, muss ich mich jetzt aufraffen, muss ich das jetzt anders machen, muss ich jetzt auch am Schreibtisch essen und während ich esse telefonieren und E-Mails schreiben, Weihnachtskarten schreiben, einen Teleprompter anschaffen und ein Skript schreiben, bevor ich einen Podcast aufnehme. Gesprächsleitfäden entwickeln. Keine Ahnung, morgens um 5 aufstehen und um 6 Uhr ins Gym gehen und um 7 Uhr den ersten Kundencall haben. muss ich das jetzt auch alles machen? Mache ich das echt deswegen nicht, weil es mir zu blöd ist, weil ich zu faul dazu bin? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, mal ab und zu, und irgendwann habe ich dann drauf geachtet. Und das ist so der Punkt. Wenn heute zu mir jemand sagt, du machst es falsch, und das ist das Erste, was ich mir anschaue, okay, bist du besser als ich? Und der Witz ist, ich treffe eigentlich nie jemanden, der besser ist. Klingt vollkommen überheblich, ist mir aber scheißegal, weil das ist eine sehr gesunde Grundeinstellung, weil man tatsächlich gut ist, in einigen Dingen zumindest. Wenn man ein kompletter Vollidiot ist und wirklich nur Scheiße baut, dann ist die Einstellung nichts wert. Aber dann hat man sie eh automatisch. Ich meine es gar nicht so erheblich, wie es klingt, aber so als Arbeitsgrundlage habe ich mir irgendwann, und es war so am Anfang, als ich, wie alt war ich, als ich anfing? 22? Ja, 22. Da hat mir natürlich jeder erzählt, du bist viel zu jung, du hast ja gar keine Ahnung. Geh mal her, Kleiner, wir erklären dir mal die Welt. Und da habe ich irgendwann angefangen, nicht am Anfang, es hat sehr lange gedauert, aber irgendwann habe ich angefangen, mir einfach zu denken, ich bin eh besser als ihr, erzähl mir nichts. Es hat nicht immer funktioniert, aber es hat im Lauf der Jahre immer besser funktioniert. Wenn ich mir dann so angeschaut habe, okay, ich habe also kein Skript für mein Buch geschrieben, ich habe es nicht dreimal komplett neu überarbeitet, also natürlich überarbeite ich ein Buch, wenn ich das Manuskript fertig habe, ich schreibe es nicht nochmal komplett neu. Ich weiß noch, beim ersten Buch und beim zweiten Buch, da habe ich mit dem Lektorat, da bin ich komplett ausgeflippt, ich habe denen das Manuskript gegeben und dachte, so meiner Naivität, die machen jetzt die Rechtschreibfehler gut und die Grammatik. Und dann fingen die an, mir ganze Sätze umzuschreiben, also nicht direkt, aber so als Vorschlag, und Wortwiederholungen auszumerzen, und das hier muss so hin und da würden wir den Handlungsstrang lieber da. Und ich habe dann irgendwann zu denen gesagt, habt ihr eigentlich einen Schuss, ihr sollt hier Fehler korrigieren. Ja, wir sind ein Lektorat, das muss sein. Sag ich, nee, ihr macht hier einfach nur Rechtschreibkorrekturen, wenn ihr es nicht macht, dann brauche ich euch nicht. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der tatsächlich nur korrigiert hat. Und der auch irgendwann dann sehr schnell verstanden hat, ich will auch nicht auf eine Wortwiederholung hingewiesen werden. Ja, weil manchmal mache ich die sogar absichtlich und wenn nicht, ist es so. Ja, ich merke selber, dass da eine Wortwiederholung ist. Also ich habe das alles nicht gemacht. Aber alle, die ich so da am Anfang kennengelernt habe und in den Foren und so weiter, ich habe wesentlich mehr Bücher verkauft als die. Viel, viel mehr. Es hat super funktioniert. Und die Leute haben mich auch lieb, obwohl ich ihnen nicht dauernd Weihnachtskarten schicke. Die meisten zumindest. Und ich garantiere, wenn heute einer eine Challenge mit mir will, Kaltakquise, hier ist ein Telefonbuch, wer macht als erster 10 Verkaufstermine? Ich werde die gewinnen. Ohne Skript. Und ich mache den Podcast jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, dann bald bei Folge 250. Da ist nicht mehr viel hin. Man überlegt, es erscheinen ungefähr 50 Folgen im Jahr. Das sind 5 Jahre. Und ich kenne viele, die wahrscheinlich auch einen Teleprompter haben und die nach 10 Folgen dann wieder aufgehört haben, weil sie keinen Bock mehr hatten. Es ist manchmal anstrengend. Das ist immer so schön, so man denkt sich so, Montag, was mache ich denn die Woche für einen Podcast? Ah, ja, da habe ich eine gute Idee, oder ich habe gar keine Idee. Und am Dienstag denkt man sich so, ja, vielleicht könnte ich ja das machen. Am Mittwoch denke ich dann oft, yes, ich habe eine super Idee. Und dann sitze ich da und denke mir, okay, aber die Idee habe ich jetzt eigentlich in 5 Minuten abgearbeitet. Ich will ja aber ungefähr immer so die knappe halbe Stunde hinkriegen. Also es ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Aber es ist auch eine Riesenfreude. Und es hören viele Leute, wofür ich sehr dankbar bin an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank auch für die netten Rückmeldungen, Kommentare, Anmerkungen. Auch mal Kritik, mit der ich immer nur sehr, sehr schwer umgehen kann. Aber ich versuche mich da zu bessern. Aber es funktioniert irgendwie. Und das trifft auch so viele Dinge zu. Ich mir denke, was hat mir mal immer irgendjemand gesagt, das machst du falsch, aber eigentlich hat es super geil funktioniert. Und ich mache die Dinge nicht, weil ich faul bin. Weil ich bin vieles, aber ich bin garantiert nicht faul. Ich habe nur zu vielen Sachen oft keine Lust. Und inzwischen habe ich verstanden, dass ich zu vielen Dingen nicht deswegen keine Lust habe, weil ich zu faul dazu bin, sondern weil ich keinen Sinn darin sehe. weil ich keinen Mehrwert drin sehe, weil ich mir einfach denke, wozu? Und wenn ich mir dann so den anschaue, der hier sein Essen, während er E-Mails liest und telefoniert, in sich reinschaufelt, denke ich mir, Alter, wenn du es nötig hast, dann läuft's bei dir nicht. Weil ich arbeite so viel die ganze Woche. 24/7, Hustle Culture ist alles genau mein Ding. Also ich komme schon auf meine Stunden, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich in Ruhe essen will, eine halbe Stunde, dann bin ich auch nicht erreichbar. Die Welt hält nicht an, die geht nicht unter, es passiert nichts, dann bin ich mal eine halbe Stunde nicht erreichbar. Weil ich muss es nicht. Also mache ich das nicht, weil ich faul bin, dass ich in Ruhe esse, sondern weil ich es mir erlauben kann, in Ruhe zu essen. Oder ich sage es mal noch anders, nicht weil ich es mir erlauben kann, ich erlaube es mir. Weil ich keinen Sinn darin sehe, zu essen, E-Mails zu lesen und zu telefonieren. Wozu? Und so ist es bei unglaublich vielen Sachen immer und immer wieder festzustellen, dass die Leute, die am lautesten schreien und einem sagen, du machst das falsch, sind meistens die, bei denen es nicht läuft. Egal was es ist, im Leben und im Geschäft. Denn die Leute, bei denen es läuft, die machen das nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu jemandem zu sagen, das machst du falsch. Auch wenn es mir auffällt. Ich würde vielleicht mal sagen, du, ich erzähle dir mal, ich habe das immer so und so gemacht. Denk mal drüber nach, ob du damit irgendwie was für dich rausziehen kannst. Ich käme nie auf die Idee, zu jemandem zu sagen, du machst es falsch. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir da mal bitte einen Rat geben? Mache ich gerne. Ich sage aber nicht, du musst es so und so machen, sondern ich sage, guck mal, wenn du es so und so und so und so machst, dann wird das und das und das passieren. Und dann kommt das Wichtigste. Setz es um oder lass es, ist mir scheißegal. Ich werde es jetzt nicht überwachen und immer wieder drauf rumreiten, weil ich unbedingt will, dass du das machst, was ich sage. Wozu? Und das ist eigentlich immer so ein ganz, ganz gutes Merkmal. Immer wenn jemand zu Ihnen sagt, Sie machen irgendwas falsch, Sie müssen das anders machen, schauen Sie sich als erstes an, wie läuft es denn bei dem? Und meistens werden Sie feststellen, schlechter bis gar nicht. Und das sind die, die am lautesten schreien. Und es sind die, denen man letztlich einfach nur eine auf die Fresse hauen sollte. Bildlich gesprochen bitte. Ich betone bildlich gesprochen. Und zu sagen, hey, fick dich. Ich glaube nicht, dass du mir jetzt sagen kannst, dass ich das anders machen muss, weil ich es falsch mache. Gehen Sie mal als Arbeitsgrundlage davon aus, dass das, was Sie tun, richtig ist. Und suchen Sie nicht nach irgendeinem Ding, warum ist es falsch, was ich tue, sondern suchen Sie mal danach, warum ist es für Sie richtig? Warum funktioniert es für Sie so? Das können vielfältige Gründe sein, aber der Denkansatz ist der entscheidende. In diesem Sinne, lassen Sie sich nichts einreden. Sie wissen ja, Sie müssen gar nichts. Einen Scheiß müssen Sie. Außer hoffentlich ein sehr bezauberndes Wochenende zu haben. Und ja, mir am besten gewogen bleiben, sodass wir uns heute in einer Woche wieder hören, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, ihr, euer Peter Cavendish. Servus.